Als Schule im Aufbau möchten wir einen wirklich bereichernden und gesunden Wachstumsraum für Kinder ermöglichen. Unser grundlegendes Interesse und unsere Haltung, die uns trägt, ist immer, was brauchen die Kinder wirklich, um sich gut entwickeln zu können und in innerer Stärke ihren Weg gehen zu können, ihren eigenen Weg. Und das bedeutet für uns als Erwachsene, dass wir uns immer wieder flexibel und sehr dynamisch anpassen dürfen und müssen auf das, was es braucht. Und das eben in der Organisation der Schule. Und die Frage ist natürlich auch immer, was brauchen wir dazu, damit wir das den Kindern überhaupt geben können? Unsere Gangart an der Schule ist, die Vision, die in meinem Herzen schon lange wohnt, in kleinen Schritten in die Realität zu bringen. Und es ist ja nicht nur meine Vision, es ist ja im Grunde genommen die Vision von uns allen, die wir hier sind. Und ich spüre das auch einfach total, wenn ich hier bin, wie dieser Geist einfach da ist, wie wir alle an dem Gleichen wirken. Und das finde ich so, so unheimlich wertvoll. Und dieses in kleinen Schritten, das in die Realität zu bringen, ist auch immer wieder ein sehr schmerzhafter Prozess. Weil Dinge noch nicht so da waren, wie ich sie schon sehen konnte, wie sie werden dürfen. Und gleichzeitig habe ich aber die nächsten Schritte gesehen und konnte immer in der Klarheit da reingehen, was ist der nächste Schritt, den wir brauchen. Und so wurde die Vision immer mehr zur Realität. Und was es auch noch unbedingt braucht, ist immer ein großes Stück Liebe und Wertschätzung für das, was schon da ist, damit wir das, was da ist, größer werden lassen können. Und dieser Weg, der ist sowohl natürlich sehr warmherzig, als auch von klaren Grenzsetzungen gekennzeichnet. Das war immer so, das muss auch so sein, weil meine Aufgabe auch sehr oft darin bestand, zu sagen, was wir nicht sind, was wir nicht machen werden und was hier nicht passieren wird. Und ich hatte so oft den Geist von Matthias bei mir in diesem ganzen Prozess und auch diesen einen Satz, das ist hier keine Kuschel, sondern eine Wachstumsveranstaltung. Und so ist es auch einfach. Also wir konfrontieren einander mit Dingen, die uns gerade total schwerfallen, vielleicht anzunehmen. Und gleichzeitig stärken wir uns gegenseitig in unserer Eigenverantwortung, reinzugehen, zu erkennen, dass wir in der Hand haben, wohin wir uns entwickeln und wie wir uns verändern dürfen und wie wir unsere eigenen Themen sehen und in Eigenverantwortung bearbeiten dürfen. Und mit Sicherheit habe ich in den letzten Jahren mit meiner klaren Haltung, in die ich mich auch erst selbst hineinentwickelt habe, viele herausgefordert und vor allem mich selbst herausgefordert. Doch es lohnt sich. Wir als Team, meine Kollegin Sarah und ich, wir wachsen immer tiefer in die Werte hinein und verwurzeln uns in der Wahrhaftigkeit unseres Seins und in unserer Intuition und in dem, was es braucht, um den Raum für Projektionen, für alte Themen, für Verstrickungen und auch für transgenerationale Traumatradierung natürlich immer kleiner werden zu lassen und den Raum für echte Verbindung und Menschlichkeit immer größer. Und was wir ja wirklich brauchen, ist dieses Alte, was da ist, dieses Alte, was in uns wohnt, was immer wieder in uns reaktiviert wird, mitzunehmen. Es ist so wichtig, dass wir das liebevoll mit in diese Prozesse nehmen. Und das war so der Weg, auf dem wir immer wieder sind, wo wir immer wieder schauen, was dürfen wir hier lernen, damit wir die Werte wirklich, wirklich verkörpern lernen. Und so stehen wir heute im vierten Jahr mit unserer Schule und erhalten nach den ersten 3 Jahren, in denen wir uns komplett privat finanzieren mussten, staatliche Zuschüsse. Das ging nur mit ziemlich vielen deutlichen Neins zu vielen Ideen und Ansichten von Menschen, die sich von unserem Raum angezogen gefühlt haben und gleichzeitig was ganz anderes gesucht haben oder wollten. Die Klarheit über unseren Weg trennt alles andere liebevoll ab. Und ich habe nie mein Herz so groß und warm gefühlt in meiner Brust wie in Trennungsgesprächen, in denen ich wusste, genau diese Trennung dient uns allen und wird uns unseren Weg noch klarer gehen lassen. Seitdem ich diesen Weg gehe, fühle ich mich begleitet und geführt. Es ist unser Ursprung und ich möchte uns heute alle daran erinnern, angebunden zu sein und uns nicht im Leben verloren zu fühlen, auch wenn wir uns lange Zeit so gefühlt haben. In vielen Situationen fühle ich einfach, was es braucht. Ich kann es sehen, obwohl ich das zum ersten Mal mache und mir auch keine Vorbilder suche, damit ich mich aus meinem Innersten führen lassen kann. Und ich bin sicher, so ist es nicht nur für mich gedacht, sondern für viele von uns. Ich habe schon mal vor 2 Jahren kurz gesprochen und hier versucht, Menschen zu inspirieren, dass wir uns mehr an unserem Herzen ausrichten und an dem, was unsere wahre Berufung ist. Und wenn wir diesen Weg gehen, dann ist es einfach nur so erweiternd. Weil sich mindestens ein Kreis schließt, wenn wir diesem Ruf unserer Berufung folgen, nämlich der des eigenen Lebenssinns. Und auf eine Weise geht das Leben dann erst richtig los. Vor allem, weil wir ja erstmal der Mensch werden müssen, der diese Aufgabe auch erfüllen kann. Und dafür hatte ich persönlich wirklich sehr viel zu tun. Ich durfte erst lernen, klare Grenzen zu setzen, Vertrauen in meinen Ursprung zu entwickeln, ins Leben und in mich selbst. Und für mich war Matthias zum Beispiel immer so ein Vorbild, aus welcher Klarheit heraus er einfach die Dinge auf den Punkt gebracht hat, aus welcher Klarheit heraus er zu Dingen Nein, zu Dingen Ja gesagt hat. Und es war einfach nicht das, was ich gelernt hatte. Und ich kenne es auch von so vielen Menschen um mich herum. Und ich glaube, das ist echt wichtig, dass wir das wahrnehmen und sehen, dass es nicht normal ist, dass wir nicht Nein sagen können zum Beispiel. Und dass es so zentral ist, das zu lernen. Dieser Weg der Rückverbindung zu mir selbst ist es, der gleichzeitig mit der Schulgründung als Vision begann und den ich seither bewusst verfolge. Es geht ja heute um die Haltung. Es geht um die Haltung der Werte. Wie können wir sie verkörpern? Und was wichtig ist dabei, ist, dass wir jede einzelne Herausforderung im Leben als Geschenk für unser persönliches Wachstum bewerten lernen, indem wir uns eben vornehmen, der Mensch zu werden, der wir sein müssen, um unsere Vision zu leben. Diese Haltung verbindet uns sowohl mit uns selbst als auch mit anderen. Von diesem Ort der inneren Führung und des Selbstvertrauens kommt eben auch ganz viel innere Klarheit. Und durch genau die richtigen Weggefährtinnen, die mit jedem Nein zu anderen Menschen und auch Ideen Stück für Stück mehr zu uns finden konnten, konnte ich mich immer wieder neu ausrichten und sehen, wo es lang geht, wo es Grenzen, Deutlichkeit und klare Absagen braucht und wo wir Öffnung, Weichheit, Hinsehen und Verbindung wirklich Raum geben sollten und dürfen. Dabei waren und sind mir die Werte von Jesper Juhl gleich, ich benenne sie jetzt mal, obwohl wir kennen sie alle, Gleichwürdigkeit, Authentizität, Integrität und Verantwortung, sind seit Beginn dieses Wegs Leitstern und Kompass. Ich habe in den letzten 2 Jahren 2 Dinge immer wieder in der Zusammenarbeit mit Familien erlebt. Eltern, die sich mit den Werten von Jesper Juhl identifizieren oder eben bedürfnisorientiert ihre Kinder erziehen möchten oder begleiten möchten, verstehen meistens nach einer Weile, mit der sie sich auseinandergesetzt haben, mit Literatur und so weiter, sehr, sehr gut, worin das Ziel besteht. Wie sollten wir mit unseren Kindern umgehen? Was brauchen unsere Kinder? Was schadet ihnen? Wissen wir alle ganz gut. Während aber der Fokus auf den eigenen Kindern liegt, und das hat ja auch eben dieser Ausschnitt aus dem Schauspiel sehr, sehr schön gezeigt, und wir uns mit den Zielen auseinandersetzen, die wir erreichen wollen, verlieren wir uns selbst aus den Augen. Und auch das ist jetzt nichts Neues für euch. Aber worum es mir heute geht, ist Dinge, von denen wir alle denken, ja, wissen wir schon, wirklich nochmal so deutlich zu machen, dass wir uns klar machen, es geht aber nicht darum, es im Kopf zu wissen, sondern es geht darum, täglich sich da hineinzubewegen. Und das ist nochmal was ganz anderes. Und es hat natürlich Gründe auch auf verschiedenen Ebenen. Und es ist hilfreich, wenn wir diese Gründe verstehen. Es ist nämlich tief in uns eingeschrieben und es wirkt strukturell in uns hinein. Und diese Gründe sind flächendeckend gegeben, dass wir uns im Alltag nicht einfach individuell verlieren, sondern dabei auch gesellschaftliche Macht- und Anpassungsstrukturen eine große Rolle spielen. Neben natürlich Bindungs- und Entwicklungserfahrungen aus der früheren Kindheit spielen kulturelle und politische Bedingungen eine zentrale Rolle. Aus bindungs- und entwicklungstraumatischer Sicht lernen viele Menschen früh, sich anzupassen, um Zugehörigkeit und Sicherheit abzusichern. Das Nervensystem entwickelt Strategien wie Funktionieren, Leistung, Selbstkontrolle oder Überanpassung. Je mehr Anpassung an das, was andere von uns wollen, weil sie unsere Gefühle nicht halten können, ich rede von den frühesten Bezugspersonen in unserem Leben, wird ja die Verbindung zum eigenen inneren Erleben immer mehr geschwächt. Systemisch stabilisieren sich solche Muster zusätzlich in, das wissen wir alle, Familien, Schulen und anderen Institutionen. Wir übernehmen Rollen und Erwartungen, die Zugehörigkeit sichern und gleichzeitig auch Authentizität begrenzen können. Wir lernen, uns anzupassen, was prinzipiell ja nicht schlimm ist, aber ab einem bestimmten Grad schon sehr problematisch wird, weil wir lernen, unsere Intuition und unser innerstes Gefühl zu übergehen. Und wenn wir eben strukturell immer wieder sehen, wir können nur überleben, wir können nur leben innerhalb des Kontextes, in dem wir aufwachsen, indem wir ständig dieses Innere übergehen, verlieren wir uns wirklich schon in der Kindheit selbst. Und es ist so vielen von uns passiert. Wir verlieren unser Selbstgefühl und wir verlieren große Teile unserer vielfältigen Gefühlswelt und den Kontakt zu uns selbst, sodass wir sogar irgendwann als Erwachsene Angst davor haben, uns wieder selbst zu spüren, mit uns alleine zu sein oder in uns hineinzuhorchen. Ich bin ursprünglich Soziologin und Erziehungswissenschaftlerin, deswegen ein kurzer Blick in die Soziologie. Dort wurden ähnliche Prozesse mit Michel Foucault und seinen späteren Analysen des Neoliberalismus beschrieben. Wichtig ist, dass wir verstehen, dass das Macht ist, die da in uns wirkt. Moderne Macht wirkt ja häufig nicht mehr primär durch offene Autorität, sondern durch Selbstoptimierung, durch permanente Bewertung und innere Selbstkontrolle. Wir werden dazu angehalten, uns selbst ständig zu verbessern, effizient zu sein und uns selbst wie ein Projekt zu führen. Der Selbstverlust vieler Menschen entsteht quasi kollektiv und strukturell an der Schnittstelle von frühen Bindungserfahrungen, transgenerationalen Traumata und hieraus resultierenden Anpassungs- bzw. Überlebensstrategien, systemischen Rollen und gesellschaftlichen Leistungs- und Optimierungslogiken, die wir internalisiert haben, während uns gleichzeitig in der Kindheit gesunde Resonanzräume gefehlt haben. Das heißt, wenn wir davon reden, die Werte wirklich leben zu lassen, dann geht es hier um einen ganz tiefen Prozess auf ganz vielen verschiedenen Ebenen der Rückverbindung mit uns selbst. Sich wiederzufinden, wenn wir uns schon in der Kindheit verloren haben, und sich wieder mit seinem Selbst zu verbinden, bedeutet deshalb eben nicht nur persönliche Entwicklung, sondern oft auch innere Entkopplung von reiner Funktionalität, Wiedergewinnung von Kontakt zu uns selbst und Kontakt zu unserem Körper und zu einer neuen Entwicklung von Beziehungserfahrungen auf Augenhöhe. Und es bedeutet ja letztlich auch, was Gerald Hüther so schön immer beschreibt, die Rückkehr vom Objekt des Systems zum lebendigen Subjekt und auch, was wir alle nicht gelernt haben, dieser Punkt, dass jeder Verantwortung für sein eigenes Wohlergehen trägt. Und es ist jetzt für alle so, ja klar, wissen wir. Ja, aber leben wir halt einfach so oft nicht. Und es ist so wichtig, daran zu denken, wir sind in erster Linie für uns und unser eigenes Wohlergehen zuständig. Da ist kein anderer, der sich kümmert, weil wir jetzt erwachsen sind. Oder da ist auch keiner, der sich kümmern sollte auf der Ebene, weil diese Verantwortung nur zu uns gehört. Es ist also alles andere als überraschend, wenn heutige Elterngenerationen sich flächendeckend in Selbstüberforderung wiederfinden, da wir unser Inneres mit Leistungs- und Optimierungslogiken so verwoben haben. Wir haben uns selbst zum Objekt unserer Ziele gemacht, ohne uns dafür zu interessieren, wie es uns geht und uns wirklich zu fragen, ob das die wahren Ziele in unserem Leben sind. Wir unterwerfen uns Leistungsprinzipien, die wenig mit unseren Bedürfnissen zu tun haben, die unsere persönlichen Grenzen mit Füßen treten und unser Selbstgefühl stetig missachten. Sich so zu verhalten, gibt unserem Körper und unserem Geist in vielen kleinen täglichen Entscheidungen die Rückmeldung, dass sie in unseren Augen wenig wert sind. Wir haben wirklich gelernt, uns selbst zu schwächen und das sehr, sehr ausdifferenziert. Mit sehr vielen verschiedenen Techniken haben wir das gelernt. Und natürlich verwundert es in dem Kontext auch wenig, wenn wir unsere Partner für fehlende Authentizität oder eine nicht gleichwürdige Sprache mit unseren Kindern kritisieren. Solange wir selbst die Werte als Maßstab, als Messlatte nehmen, an der wir uns orientieren sollten und der wir hinterherlaufen, blicken wir natürlich so auch auf andere. Wir werten andere ab, wenn sie nicht dem erwarteten Maßstab entsprechen, und sind dabei selbst vor allem eins, nicht an den Werten orientiert. Von dort aus, also aus diesem inneren Zustand dann, versuchen wir unsere Kinder beziehungs- und bindungsorientiert zu begleiten. Wir laden sie zum authentischen Ausdruck ihrer Gefühle ein und wollen ihr Selbstgefühl und ihre Widerstandsfähigkeit stärken. Während wir uns selbst in diesem Prozess vergessen, uns mitzunehmen und bei uns zu beginnen, kristallisieren sich natürlich selbstverständlich Wiederholungen dieser ganz alten Gefühls- und Denkmuster heraus. Scham- und Schuldgefühle nach Verhalten gegenüber unseren Kindern, über das wir selbst nicht glücklich sind, Selbstabwertung, Selbstzweifel, Gedankenkreisen, Schlaflosigkeit, Erschöpfung. Die Werte auf die eigenen Kinder anwenden zu wollen, ohne sie zu einer inneren Haltung werden zu lassen, sie wachsen zu lassen, ist schlichtweg nicht möglich. Wir könnten uns nicht weiter von unserer Authentizität entfernen, als wenn wir wieder nur etwas nachjagen, von dem wir meinen, es sei gut für unsere Kinder, während wir es gerade in diesem Augenblick uns selbst nicht erlauben zu sein. Und zugleich ist der Versuch, durch Selbstoptimierung und Leistung die Werte umzusetzen, vor dem Hintergrund unserer Erfahrungen von früher mehr als verständlich. Das ist ja das, was wir in uns tragen. Wir können ja nur aus diesen Mustern heraus versuchen, etwas Neues Stück für Stück in uns zu integrieren. Was wir aber wirklich brauchen, um die Werte als Haltung zu verkörpern, ist ein Weg der Verbindung zu uns selbst, der von der Logik und Struktur so ganz anders funktioniert als alles, was wir vorher gelernt haben. Werteorientiert zu leben heißt nicht, sich ein neues Gefängnis zu bauen, indem wir uns wieder darin bestätigen, nicht genug zu sein, während wir uns stetig anstrengen, endlich dem zu genügen, was wir sein sollten und wollen, nämlich verantwortungsvoll, authentisch, gleichwürdig und integer. Das zweite Phänomen, das mir immer wieder begegnet und auch gerade im Kontext unserer Schule, sind Eltern, die die Werte so ganz anders verstehen, als sie gemeint sind. Betonen wir einen Wert oder eine Zutat des Menschenbildes, das auch Jasper Juhl vertreten hat, isoliert, ohne sie im Gesamtkontext zu verorten, entstehen ganz neue Bilder, neue Diskurse und ein ganz anderes Denken. Deswegen habe ich auch so oft davon gesprochen, dass Menschen kamen und in unseren Raum damit was anderes machen wollten. Und dieses Denken ist nicht weniger schädigend oder gar gefährlich, so ähnlich wie das alte Denken, die Gehorsamskultur, von der wir uns abkehren möchten. Was braucht es hier? Also wie können wir auf systemischer Ebene damit umgehen, im Rahmen einer Organisation, die werteorientiert mit Kindern und Erwachsenen arbeitet? Und wir sind ja nicht die Einzigen. Ne? Also ich möchte hier auch wirklich an viele andere Organisationen, an Kitas erinnern, die Family Lab zertifiziert sind, für die das ja auch gilt zum Beispiel. Und was, wenn Menschen die Werte wieder als Zielgröße benutzen, um die Menschen in der Schule, die dort arbeiten, zu kritisieren? Auf diese beiden Themen möchte ich heute in dem Vortrag eingehen und möchte gerne aufzeigen, wie wichtig es ist, dass wir uns nicht unser eigenes Bild von den Werten machen und dabei gar nicht bemerken, wie die tiefsten, alten, in uns sitzenden Muster sich gerade über das Netz legen, mit dem wir die Werte neu für uns verweben möchten. Es geht ja im Kern geht es bei beiden Themen um strukturell optimierten Selbstverlust, den wir erleiden und der in der Tiefe in unsere Beziehung zu uns selbst hineinwirkt. Wenn wir uns oder andere im Kern angreifen, wenn wir uns für unser Sein und dafür schämen, nicht genug zu sein, während wir uns schuldig gegenüber unseren Kindern fühlen, ihnen nicht das geben zu können, was sie brauchen, obgleich wir anders als vorherige Generationen ja wüssten, was richtig wäre, dann wiederholen wir nur das alte Spiel. Und dieses Spiel missachtet, dass wir alle unser Bestes geben. Matthias hat auch immer gesagt in der Familienberatungsweiterbildung, nehmt die Familien in euer Herz. Und darum geht es, also wirklich sich zu öffnen, wirklich den anderen mit allen Punkten, wo er gerade steht, in sein Herz zu nehmen und vor allem uns selbst in unser Herz zu nehmen und zu sehen, dass wir alle zu jeder Zeit unser Bestes geben. Ich finde, dass dieses Menschenbild und dieses Gefühl, das sich ausbreitet in uns, wenn wir wirklich so auf Menschen blicken, so warm und positiv ist und so viel in uns entfaltet und so viel weich machen kann. Wir dürfen uns nur immer wieder enorm daran erinnern. Und das alte Menschenbild ist ja, dass uns kein Wert an und für sich zukommt, sondern dass wir erst dafür tun müssen, irgendwas tun müssen, um wertvoll zu sein. Wir sehen uns in dem Vortrag jetzt an, welche Prinzipien in Abkehr von diesen internalisierten Konditionierungen wir wirklich verstehen und anwenden dürfen, um sicherzustellen, dass wir wirklich heilsame Wege gehen. Herbert Renz-Polster hat ja auch gestern gesagt, klar, Menschen sind unterschiedlich und so weiter und diese seelischen Verletzungen etc. Wir können heilen. So. Und darum geht es auch. Nur welche Prinzipien brauchen wir dazu, wenn wir wirklich verstanden haben, dass die alten Prinzipien und Mechanismen, die in uns sind, die wir anwenden, um einen neuen Weg zu gehen, dass dies nicht sind? Welche brauchen wir? Das schauen wir uns gleich an. Damit wir uns nicht weiter Gewalt antun. Mir geht es um diese Gewalt, die wir uns selbst antun, weil wir uns von uns selbst abtrennen und die Prinzipien missachten, die es bräuchte, um wirklich die Werte lebendig werden zu lassen in uns. Und diese Prinzipien sind, wie ich gesagt hatte, quasi allesamt Gegenprinzipien. Sie sind natürlich nicht dagegen, sie sind was ganz Eigenes und so sind sie auch formuliert. Und gleichzeitig sind sie eine totale Gegenbewegung zu dem, was wir gelernt haben. Sie richten sich darauf, das Paradigma, das sich von der Gehorsamskultur abkehrt und das wir vielleicht als Paradigma der Gleichwürdigkeit und Eigenverantwortung betrachten können, wirklich zu verkörpern und zu leben. Und es geht jetzt darum, diese Prinzipien, auch wenn ich die nacheinander jetzt aufzähle und mit Leben fülle, nicht zu konsumieren, sondern es geht darum, sich in Momenten, jeden Tag, immer und immer wieder dafür zu entscheiden. Bis sie sich immer tiefer in uns eingeschrieben haben, weil wir können ja umlernen, wir wissen ja um die Neuroplastizität unseres Gehirns und bis sie immer automatisierter ablaufen können. Das erste Prinzip ist. Und bitte macht euch keinen Stress, wenn ihr das nicht lesen könnt. Ich weiß, es ist sehr klar geschrieben. Mir geht es nur um die Bilder. Ich war die letzten 2 Wochen krank, deswegen sind die Bilder nicht so toll, wie ich es mir gewünscht habe, sondern sind KI-generiert. Ich hoffe, ihr könnt damit leben. Es geht einfach nur darum, dass wir Bilder im Kopf bekommen zu den Prinzipien, damit sie sich vielleicht ganz gut in uns verankern können. Ja, das würde ich mir enorm wünschen, wenn es klappen würde, so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle. Prinzip vom Kopf ins körperliche Spüren. Wir hören sowas total oft. Nur durch Sorgen und Ängste und durch zu viel Verantwortungsübernahme in unserer Kindheit haben wir oft früh gelernt, unser Gehirn dazu zu benutzen, Probleme zu lösen und oft auch uns vorher nochmal schnell Probleme auszudenken, wo gar keine sind eigentlich. Eine Bewältigungsstrategie von Angst ist es ja, dass wir sie nicht mehr im Körper spüren, also keine gesunde Bewältigungsstrategie, aber trotzdem, es ist eine Bewältigungsstrategie, die wir gelernt haben. Diese Angst gar nicht mehr im Körper zu spüren, stattdessen die ganze Energie in den Kopf zu ziehen und im Kopf endlos Schleifen zu drehen, um Lösungen für Probleme zu finden, obgleich wir eigentlich nur eine Nervensystemregulation bräuchten. Und wir alle haben ja so viel Zugang zu Wissen, wir wissen ja, wie wir durch somatische Übungen oder anderweitig unser autonomes Nervensystem wunderbar regulieren können. Das heißt aber, wir müssen erkennen, dass es gerade stattfindet, dass wir gerade aus Angst in den Kopf gehen und dass wir gerade da diese Schleifen drehen. Das heißt, es geht natürlich um Bewusstsein, das überhaupt erstmal wahrzunehmen. Und wenn wir feststellen, dass wir uns wiederfinden in einem Zustand, in dem wir uns unseren eigenen Gedanken ausgeliefert fühlen, müssen wir uns wirklich daran erinnern, dass wir das Selbst sind, das stets losgelöst von unseren Gedanken die Gedanken steuern und beobachten kann. Und dass es ums Spüren im Körper geht und um den Aufbau eines neuen Kontaktes zu unserem Körper und nicht darum, im Kopf die immer selben belastenden Dinge zu denken. Weil, gerade letztens habe ich es gehört und es fand ich echt richtig gut, wir hören immer viel von Glaubenssätzen und so, aber dass Gedanken alt sind, die Gedanken in unserem Kopf, die sind ganz alt. Die Gedanken sind nicht neu, also nur wenn wir anfangen, ganz bewusst neue Gedanken zu denken. Aber dazu brauchen wir wieder unser Selbst, dass wir einsetzen und sagen, hey, ich bin die, die hier regiert und die entscheidet, was hier gedacht wird oder welche Bedeutung diesen Gedanken beigemessen wird. Es geht also um die konkrete Entscheidung, aus dem Kopf in den Körper hineinzufühlen und sich bewusst zu regulieren, um sich dann aus dem Gefühl von Sicherheit im Körper zu fragen, ob es überhaupt noch etwas gibt, über das es sich nachzudenken lohnt. Also ich habe schon... Und ich hoffe, ich bin hier nicht die Einzige und gleichzeitig wäre es natürlich wunderbar für euch, viele, viele schlaflose Nächte verbracht und mir Gedanken gemacht über Dinge und dabei kam überhaupt nichts Konstruktives raus. Und am Ende des Tages, wenn ich mich beruhigt habe, war kein Problem mehr da. Also wirklich nichts von all dem war wirklich da und wirklich, wirklich realistisch nötig, sich daraus ein Drama zu kreieren. Und wir haben das aber gelernt. Das sind Traumareaktionen. Das dürfen wir wirklich verstehen. Und es ist keine Normalität, wenn es sich so in unseren Köpfen abspielt. Der Kopf ist kein guter Ratgeber, wenn es um Angst geht, die ein körperliches Empfinden mit sich bringt. Und Sicherheit finden wir nicht im Kopf. Sicherheit finden wir im Körper. Das nächste Prinzip ist Freude und Leichtigkeit. Und ihr habt gestern ja schon Nicole zu Freude gehört. Also im Prinzip braucht es da vielleicht fast gar nichts mehr, aber wir dürfen wirklich verstehen, dass wenn sich etwas schwer und hart in uns anfühlt, dass das nicht wahr ist, sondern dass das alte Gefühle sind, die wir gerade noch mit uns rumtragen. Dann ist es so, dass irgendwer anders oder wir selbst vergessen haben, dass eigentlich alles gut ist und dass wir dem Weg der Freude und der Leichtigkeit folgen dürfen. Und der ist natürlich für jeden anders, ne? Es geht also darum, wirklich zu rauszufinden wieder, wo liegt für mich die Freude, was bereitet mir Freude, was lässt in mir ein Gefühl von Weite und von Leichtigkeit entstehen und dann bewusst in diese Richtung zu gehen. Es geht also um die innere Erlaubnis zu sagen, okay, ich gehe dahin. Wenn wir aber gelernt haben, im Leben es uns schwer zu machen, gehen wir da nicht hin. Wir wählen unbewusst den harten Weg, den schweren Weg, den Weg, bei dem wir wieder die nächsten Probleme sehen und die vorprogrammiert sind. Also wir sind es wirklich gewohnt, so eine gewisse Schwere mit uns rumzutragen, die wir nicht bräuchten. Wir sind es auch gewohnt, Dinge persönlich zu nehmen. Und es ist eigentlich leichter. Wir dürfen wirklich schauen, was bereitet uns Freude beim Arbeiten auch. Wirklich, schaut mal beim Arbeiten. Wie würde Arbeiten mehr Spaß machen, wenn ihr arbeitet? Wie wäre Arbeiten cooler? Wie könnte Arbeiten sich besser anfühlen? Es geht wirklich um die Frage, wie fühlt es sich für mich im Körper an? Also ist bei jedem anders. Und natürlich müssen manchmal erst einige Dinge aus dem Weg geräumt werden. Bestimmte Schwere muss auch gefühlt werden und durchlebt sein. Und danach wird es wieder leichter. Es geht nicht darum, irgendwas wegzuschieben. Niemals. Also das ist nicht das, worum es bei Freude und Leichtigkeit geht. Es braucht trotzdem unsere innere Erlaubnis für diesen Weg. Und wir können ja einfach Kinder beobachten, wie leicht Kinder in Freude gehen, um uns daran zu erinnern, dass dieser Zustand natürlich ist. Und eigentlich nicht nur für Kinder. Prinzip Weichheit statt Härte. Wir haben einen harten Umgang mit uns selbst gelernt. Wir haben gelernt, uns von uns selbst zu trennen und blieben meist unverstanden und mit Schamgefühlen zurück. Rückverbindung geht über Weichheit, über Sanftheit und damit dem Gegenteil von dem, was wir gelernt haben. Wir dürfen wirklich die Anspannung in Schultern, Kiefer und dieses flache Atmen, das wir gelernt haben, die Tendenz zu leisten, um ein Gefühl von Wertigkeit zu erfahren, was keines ist, aufgeben und alledem, also auch dem, auch der Härte, mit Weichheit begegnen. Jeder Selbstzweifel, jeder Selbstangriff ist immer falsch. Ich finde, das ist richtig genial, wenn man das wirklich verstanden hat. Es kann keinen schlechten Gedanken über dich selbst geben, der wahr ist. Das gibt es nicht. Also schlechte Gedanken über uns selbst, die uns selbst abwerten und die uns im Kern angreifen, sind niemals die Wahrheit. Sondern das ist immer was Erlerntes, es ist immer eine Stimme von außen, irgendwas Abwertendes, Kritisches, was wir erlernt haben zu übernehmen und was jetzt in uns spricht. Das ist aber nicht das, was wirklich wahr ist. Das heißt, was wir hier brauchen, wenn wir solche Tendenzen von uns kennen, ist ein weiches, liebevolles Zuwenden zu uns selbst in dem Wissen, dass wir bereits unser Bestes geben. Und wenn wir wieder hart zu uns sind, okay, verzeih dir einfach schnell selbst. Lass es los, das ist auch so wichtig. Einfach wieder loslassen, war gerade so kein Problem und es darf weitergehen, weicher und liebevoller. Heißt, in jedem Moment können wir die neue Entscheidung treffen. Das Prinzip der Langsamkeit und der Stille. Was wir ja alle richtig gut können, ist unter Druck und Stress schnell noch was erledigen, schnell noch einen weiteren To-Do-Punkt unterbringen. Aber was wir weniger gelernt haben, oder die Frage ist, ob es überhaupt so da war, dass wir das lernen konnten, aber bestimmt gab es einzelne Räume, in denen es möglich war, uns unser eigenes Tempo zu erlauben. Zu wissen und wahrzunehmen, jeder hat sein eigenes Tempo. Unsere Seele ist nie laut. Sie flüstert uns leise zu und es braucht die Kraft der Stille, damit wir sie hören können. Sonst überdecken wir das, was wirklich ist, die ganze Zeit. Es braucht auch Langsamkeit, um zu fühlen, was in uns ist. Wie Matthias immer gesagt hat, die Bewegungen der Seele sind langsam. Das dürfen wir wirklich, wirklich in uns einsinken lassen. Manchmal, nicht nur manchmal, unser Leben ist einfach so aufgebaut, dass alles sehr, sehr schnell geht. Und die Bewegungen der Seele haben ein anderes Tempo. Bedeutet, es geht hier wirklich darum, innezuhalten, ruhig zu werden, still zu werden, sich Raum zu geben. Wie langsam möchtest du also wirklich aufstehen, wenn du zum Kühlschrank gehst? Wie schnell möchtest du deine Unterschrift auf so ein Blatt setzen? Was Will dein Körper vielleicht wirklich, wie langsam mag das vielleicht auch mal stattfinden? Es sind tägliche Entscheidungen. Das Prinzip des Vertrauens und der Hoffnung. Das ist auch so vielen bekannt, dass Angst und Vertrauen diametral entgegengesetzt sind. Was aber wirklich wenigen bewusst ist in meinen Augen, ist, dass Vertrauen eine Entscheidung ist. Ich kenne so viele Menschen, die sagen, ja, ich kann nicht vertrauen, oder die sich gar nicht dessen bewusst sind, dass sie gerade nicht vertrauen. Aber wir können uns entscheiden, wenn wir ein Thema haben, das uns stresst, bei dem wir versuchen zu kontrollieren, weil wir denken, es muss so und so laufen, sonst ist es nicht richtig. Haben wir auch oft mit unseren Kindern. Oder wenn wir mit Kindern arbeiten. Wir können uns entscheiden, zu vertrauen und loszulassen. Wir können wirklich sagen, okay, ich dachte die ganze Zeit, es sei meine Aufgabe, das hier zu kontrollieren, zu regeln, in der Hand zu haben. Und ich lasse es jetzt bewusst los. Ich gebe es ab. Genauso wie wir uns vorher unbewusst entschieden haben, festzuhalten und verbissen zu kontrollieren, was passiert, wobei nie etwas Gutes herauskommt. Geht es um Vertrauen in uns, es geht um Vertrauen ins Leben und es geht wirklich ums Vertrauen, dass das Leben es gut mit uns meint. Und es geht auch um Vertrauen in den Glauben, dass wir nicht alleine sind. Das ist das Prinzip Hoffnung. Wir können bewusst hoffen, dass es wieder gut wird, wenn etwas geschieht, was uns aus der Bahn wirft. Und vor allem können wir vertrauen, dass alles unserem Besten dient. Diese Haltung, dieses Menschenbild, wir alle geben unser Bestes, dürfen wir auch aufs Leben selbst übertragen. Das Leben gibt auch die ganze Zeit sein Bestes für uns. Vertrauen muss als innere Haltung verkörpert werden dürfen. Das Prinzip der Demut und Dankbarkeit. Egal, was wir erreicht haben, egal, wo wir stehen, egal, wer wir sind. Wir dürfen uns immer wieder demütig in das Nichtwissen hineinbegeben und anerkennen, egal, was wir alles schon als richtig gesehen haben und dann herausgefunden haben, dass es ein Irrtum ist. Es ist wichtig, dass wir demütig und dankbar anerkennen, was wir haben und wahrnehmen dürfen, wenn unser Ego das Ruder übernimmt. Denn niemand ist besser oder wertvoller als ein anderer. Wir wissen das, ich weiß. Nur, es geht auch hier wieder darum, sich in Situationen daran zu erinnern, in denen uns ein Mensch herausfordert und in denen wir gerade denken, was ist los mit dem anderen? In dem Moment daran zu denken, sich daran zu erinnern. Das Prinzip der Beachtung der eigenen Bedürfnisse und der Wertschätzung der eigenen Grenzen. Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. Alles, worum wir uns zuallererst zu kümmern haben, ist, unsere eigenen Bedürfnisse zu kennen und zu wissen, wo unsere persönlichen Grenzen liegen und danach zu handeln. Alles andere kommt wirklich erst danach. Es gilt, sich selbst radikal anzuerkennen und nicht zu bewerten, sondern alle Bedürfnisse und das, was wir nicht wollen oder können, so zu nehmen, wie es ist. Und ich möchte euch wirklich einladen, beobachtet euch mal dabei, wie oft ihr euch eure eigenen Bedürfnisse nicht anerkennt, nicht im Sinne von, ihr erfüllt die nicht, sondern auch im Sinne von, die dürfen gar nicht da sein. Wir haben sogar so Mechanismen in uns, dass wir denken, wir dürften bestimmte Bedürfnisse gar nicht haben. Das ist sowas von absurd. Also ich möchte wirklich einladen, von diesen Gesichtspunkten nochmal darauf zu schauen, was wir da eigentlich machen. Das ist verrückt, was wir denken, was normal sei. Und wir können natürlich auch kein Kind bedürfnisorientiert wirklich begleiten, wenn wir unsere eigenen Bedürfnisse missachten. Wie sollte das denn möglich sein? Jetzt kommt ein Prinzip, das finde ich auch enorm wichtig, interessant. Dieses Prinzip, das ich wichtig finde, ist nicht hier. Kann ich euch leider nicht als Bild mitgeben. Doch, das ist es. Wunderbar, perfekt. Die Überschrift ist nur anders. Also, hier dieses Prinzip der Selbstbejahung und des Selbstmitgefühls, ja? Und hier geht es auch wirklich um das Bild. Schaut euch dieses Dunkle an der Seite an, diese Gefühle, bei denen, die wir nicht haben wollen. Dieses, oh mein Gott, jetzt fühle ich mich wieder so dunkel, so schlecht, so schwer. Ja, wollen wir alles nicht haben, werten wir dann ab. Und da, ja, wir fühlen uns so lichtvoll, so wunderbar. Ja, okay. Worum geht's? Worum geht's hier wirklich, was wir verstehen dürfen? Ich hatte es gerade letzte Woche bei einer Coachie, wo es mir so bewusst wurde. Egal, was sich gerade in uns abspielt, was wir innerlich erfahren, dieses Prinzip besagt, dass wir alles in uns bejahen und annehmen sollten. Genauso, wie es jetzt gerade ist. Ja, also dieses ganze positive Denken, diese Affirmation, dieses ganze so, so muss es sein, so muss ich denken, die alten blöden Glaubenssätze, das führt ja wieder dazu, dass wir das nehmen und sagen, ja, wollen wir nicht, muss weg sein, ah, wie blöd. Und dann entsteht einfach nur ein innerer Kampf. Weil in uns kommt irgendwas Selbstabwertendes auf und wir sagen, oh, will ich nicht haben, in Härte wollen wir es wegschieben. Was passiert? Noch mehr Druck in uns. Noch mehr Druck wird erzeugt. Noch mehr Härte in uns. Noch mehr Anspannung. Also es gibt für mich keine größere Vorprogrammierung, dass ich unfreundlich zu meinen Kindern werde, als wenn ich diese innere Anspannung eines inneren Konfliktes in mir habe, bei dem ich merke, ich bin gerade nicht einverstanden, was da gerade in mir los ist. Statt es einfach anzunehmen. Also jeder innere Kampf, jede Selbstablehnung, jeder Selbstzweifel, alles noch so kleine, feine, darf gesehen, wertgeschätzt und dankend angenommen werden. Ja zu allem, was in uns ist. Dieses Prinzip der Selbstbejahung kann wirklich alles verändern. Es ist eine innere Entscheidung und ein viel weicherer Zustand, in den wir eintreten, wenn wir uns selbst bejahen mit dem, was in uns ist. Und wenn wir uns dann noch mit Mitgefühl begegnen, dann verändert sich unser innerer Zustand einfach direkt. Also wer das noch nicht gemacht hat, bitte macht es. Wenn ihr nur eine Sache von heute mitnehmt, bitte probiert es mal, wenn ihr merkt, ich bin innerlich gestresst gerade, dass ihr die Augen schließt, die Hand auf euer Herz legt, einfach sagt, ja dazu, bin ich gestresst. Boah, ich bin so gestresst. So ist es gerade, ja. Und jetzt habe ich gerade noch gedacht, meine Kinder nerven mich. Okay, ja, okay. Und da ist eine Stimme, die sagt, ich sollte sowas gar nicht denken als Mutter, weil ich sollte ja meine Kinder lieben. Okay. Und dann kommt noch eine Stimme, die sagt, was ist überhaupt los mit dir? Die haben Hunger und du legst die Hand auf dein Herz und machst die Augen zu. Was geht mit dir? Ja, also all die, also das ist ja so ein Aufbau von so einem, noch eine Schicht drauf, noch einen drauf und noch mal ein Problem. Und dann zu all dem, ja, alles ist gerade so in mir. Okidoki. Und gleich mache ich Essen. Also entspannt. Dieses Prinzip ist eine Art und Weise der Selbstbegegnung, die uns nährt und die uns wirklichen Frieden schenkt, die uns innerlich zur Ruhe kommen lässt. Und was ist es denn mehr, was wir brauchen, um dann auch anderen Menschen in der Ruhe, Zugewandtheit und Herzoffenheit begegnen zu können? Also auch der Kampf in uns darf sein. Wir können jederzeit aussteigen, aber nicht mit weiterer Selbstabwertung, sondern mit dem Ja zu uns. Prinzip der inneren Zuwendung, es erschließt sich schon fast von selbst, weil es geht ja die ganze Zeit um die Zuwendung zu sich selbst. Es ist aber einfach immer wieder eine Entscheidung, dem Inneren die oberste Priorität zu geben. Das ist wirklich eine Entscheidung. Stehe ich auf, gucke ich direkt ins Handy, lege ich direkt los, bin ich direkt angeknipst, die Mutter, die jetzt alles für die Kinder macht? Oder erlaube ich mir, egal wo, vielleicht indem ich ins Bad gehe, vielleicht indem ich kurz auf der Bettkante sitze, egal was, einmal kurz bei mir einzuchecken, wie es mir überhaupt gerade geht. Dieses Prinzip besagt aber auch, dass ich mich nur um mich und mein Inneres zu kümmern habe und nicht um das der anderen. Wir haben ja auch einfach nicht gelernt, wie gesunde Grenzen funktionieren. Und bei sich zu bleiben bedeutet, dass wir verstehen, dass es in mir immer genug zu ergründen gibt und dass es nicht meine Aufgabe ist, andere zu kritisieren oder zu verbessern, sondern andere sind da, wo sie sind und wir sind da, wo wir sind. Prinzip der Fehlervergoldung. Es gilt zu erkennen, ich bin der tiefen Überzeugung, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, Fehler gibt es gar nicht. Also wir reden ja immer von Fehlern, Fehler sind nicht schlimm, Fehler sind Helfer. Fehler gibt es doch in Wirklichkeit gar nicht. Wenn ich in einem Moment eine Entscheidung treffe und hinterher realisiere, dass sie zu etwas anderem führte, als ich dachte, so war es ja zum vorigen Zeitpunkt trotzdem die bestmögliche Entscheidung, die ich treffen konnte. Fehler entstehen also ja erst retrospektiv, wenn ich meine zukünftigen Erfahrungen mit meinen vergangenen zusammenführe und mein vergangenes Ich oder meine vergangene Entscheidung kritisiere. So, wenn ich aber jetzt begreife, dass ja jede Entscheidung nur uns auf einen Weg führt, der zu was anderem führte, als ich dachte ursprünglich, aber der ja auch ein Weg ist, der Lehren für mich bereit ist, hält und der auch gar nicht unbedingt schlechter ist als der andere, dann habe ich doch gar keine Angst mehr vor Fehlern, sondern bedanke mich bei diesen besonderen Erfahrungen und vergolde sie im Geiste. So bedanke ich mich zum Beispiel innerlich bei jedem Menschen, über den ich mich erst aufgeregt habe, bevor ich begriffen habe, womit er mich in mir selbst konfrontiert hat und was ich über mich lernen durfte. Es gibt keinen Konflikt mit einem anderen Menschen, der nicht mit uns zu tun hat. Damit meine ich jetzt nicht, dass wir irgendeine Schuld haben oder irgendwas falsch gemacht haben. Damit meine ich, dass nichts mich ergreifen kann, also einen Konflikt und starke Gefühle in mir erzeugen kann mit einem anderen Menschen in Interaktion, wenn da nicht was in mir ist, was mich ergreift. Also da ist ja immer was in mir, was in eine Resonanz geht mit dem anderen, sonst wäre ja gar nichts in mir da, weil meine Gefühle sind ja meine Verantwortung, was in mir starke Gefühle erzeugen würde. Okay. Dieses Kitsugi-Prinzip kennt ihr wahrscheinlich, es kommt aus Japan, wenn dann eine Schale zerbricht, dass man dann diese Bruchstellen vergoldet. Und so denke ich auch gerne über uns Menschen. Also dass wir, und so ist auch eigentlich dieses Wachstumsprinzip, um das es hier geht. Und um in die Werte hineinzuwachsen. Einfach zu sehen, diese Bruchstellen sind nichts Schlechtes, die sind was Wunderschönes. Und wir sind nicht falsch, wir sind nicht kaputt, wir sind nicht krank. Nicht so, dass mit uns was nicht stimmt und jetzt müssen wir erst heil werden und erst wenn wir heil sind, ist alles gut. Nein, es ist jetzt schon gut. Es ist jetzt schon gut. Und in diesem Gefühl sich zu verankern bedeutet, dass alles ganz entspannt ist und dass wir ganz entspannt diesen Weg der Entwicklung ja gehen können. Nur wenn wir Angst vor Fehlern haben, dann wird es anstrengend, dieser Weg. Das Prinzip der Gefühlsbereitschaft. Das kennen wir natürlich auch alle sehr, sehr gut, dass wir in der Kindheit nicht so korreguliert wurden oder auch gar nicht korreguliert in unseren Gefühlen und sogar auch oft abgewertet wurden für Angst, Wut oder Trauer, also die Leidensgefühle, die keiner so richtig haben möchte. Weil wir nicht gelernt haben, wie wichtig diese Gefühle sind, welche wichtigen Informationen diese Gefühle für uns bereithalten. So haben wir meistens schon in frühester Kindheit gelernt, Gefühle zu verdrängen. Und es ist wirklich ein ganz neuer Weg, sie überhaupt erst wieder wahrzunehmen und die Gefühle in sich oder die Körperempfindungen, die damit verbunden sind, nicht innerlich abzuwerten oder loswerden zu wollen. Gefühlsbereitschaft heißt, bereit und offen für die eigenen Gefühle zu sein, sie anzunehmen, wie sie kommen, statt sie zu bewerten und loswerden zu wollen. Jedes Gefühl hält eine wichtige Botschaft für uns bereit. Und es ist echt ein Unding, dass wir das nicht wissen, finde ich. Dass die meisten von uns es nicht wissen und dass nicht alle Kinder es lernen. Warum werde ich wütend? Wozu dient die Wut? Jedes Gefühl ist super gut. Jedes Gefühl, wirklich jedes Gefühl ist wichtig. Es ist ja nur eine wichtige Information, wenn ich wütend werde, weil ich merken kann, oh, irgendwas ist hier mit dem Thema Grenzen. Eine persönliche Grenze von mir wurde berührt oder überschritten. Deswegen kommt die Wut, die Aggression und sagt mir, stopp, hey, mach mal hier ein bisschen, bringt mir mehr Energie in meinen Körper, um zu sagen, stopp, das möchte ich so nicht. Ja? Aber nicht aus der Wut heraus agierend, sondern ich fühle die Wut. Ich sehe die Information. Und dann übersetze ich es für den anderen Menschen. Für mich ist wichtig, dass wir das nicht so machen. Für mich ist wichtig, dass wir hier hinschauen. Zum Beispiel, da muss ich nicht aus der Wut agieren. Kein Gefühl will uns schaden, auch wenn diese Körperempfindungen, die damit verbunden sind, oft nicht so angenehm sind. Es geht wirklich auch hier wieder um die Entscheidung, sich zu öffnen für die eigene innere Gefühlswelt und sich über diese neu kennenzulernen. Weil darüber können wir uns so schön selbst erforschen. Wir können uns die ganze Bandbreite unserer Gefühle erlauben und wir können sehen, interessant, dass wir in dieser und dieser Situation eher wütend werden. Interessant, dass da Trauer aufsteigt. Das ist doch nur eine spannende Information über mich, wo ich wieder einen Teil von mir neu entdecken darf. Also diese Rückverbindung, diese Reconnection einfach leben darf. Hier liegt aber auch ein riesiger Schlüssel zur Lebendigkeit. Und hier liegt ein Riesenschlüssel für eine höhere Lebensqualität. Denn, und das wisst ihr wahrscheinlich auch alle, wenn wir Gefühle gelernt haben abzuflachen, dann gilt das nicht nur für die, die wir nicht haben wollen, es gilt eben auch für alle anderen wundervollen Gefühle. Auch Freude, Leichtigkeit, Gefühle von Glück, Zufriedenheit und die Wärme der Dankbarkeit werden weniger, wenn wir Angst, Wut oder Trauer nicht zulassen können. Es geht wirklich darum, mehrmals täglich bei sich einzuchecken und einfach zu gucken, was fühle ich gerade eigentlich? Was ist da gerade? Und wenn sich das gerade nach viel anfühlt, was ich so sage, was alles toll wäre, täglich zu machen, es sind Mikrosituationen. Es sind Mikrosituationen. Das Hauptding ist, sich erinnern und die Entscheidung treffen. Weil es braucht nicht viel Zeit und es verändert trotzdem so, so viel, einfach in diesen Mini-Situationen sich anders zu entscheiden. So, jetzt kommen die beiden letzten Prinzipien. Diese Folie zeigt unseren Flauselöwen, der in unserem Logo ist. Also das ist der Löwe, mit dem die Kinder gerne spielen, den sie jetzt auch immer mal nach Hause nehmen, wer auch immer gerade den Flauselöwen haben darf. Und das ist unser wundervolles Team da unten. Und das ist deswegen jetzt da, weil die beiden nächsten Prinzipien, die möchte ich jetzt auf dieser organisationalen Werteebene anschauen und gehe in den Erfahrungsraum unserer Schule hinein. Ein Phänomen, das wir, Prinzip erkennen und setzen. Prinzip Grenzen erkennen und setzen, Entschuldigung. Ein Phänomen, das wir im Rahmen unserer Schule immer wieder erlebt haben, ist, dass schulischen Mitarbeitenden aufs Schärfste Fehlverhalten vorgeworfen wurde im Wertekontext. Also gerade zu einer Zeit, in der ich gesehen habe, unglaublich, unfassbar, also es ist ein Wunder, wie Werte gelebt werden mit den Kindern in unserer Schule. Und ich wirklich dachte, also es ist wirklich ein Wunder auf Erden für mich, es so zu erleben und auch zu sehen, was es mit den Kindern macht, kamen Eltern und haben uns vorgeworfen, wir würden so gar nicht wertekonform handeln und wären so ganz anders unterwegs und würden die Integrität der Kinder ständig verletzen und so. Und es fand, also finde ich, soziologisch betrachtet hochgradig spannend. Persönlich finde ich das auch sehr, hat mich das auch sehr betroffen gemacht natürlich, ne? Dass sowas überhaupt passieren kann, dass jemand sowas denkt. Aber ist ja spannend, schauen wir uns das an. Wir haben diese kritischen Perspektiven im Team intensiv geprüft, reflektiert und haben unsere Haltung immer wieder für uns klar bekommen. Und weil wir Fehler als Lerngelegenheiten für uns sehen, wirklich im Team diese Kultur der Haltung so oder diese Haltung in unserer Kultur im Team so verankert ist, haben wir wirklich, sind wieder reingegangen und haben geschaut, okay, ist es vielleicht so? Und was uns dabei aber deutlich wurde, war wirklich immer wieder, dass die Werte total fehlgedeutet wurden oder eben nur so isoliert betrachtet wurden und in isolierten Kontexten ohne den Gesamtkontext ein komplett anderes Bild entstanden ist. Und wir haben festgestellt, dass diese Kritik vielmehr für Ängste der Eltern stand. Und Eltern, denen es einfach an Orientierung in sich gefehlt hat, also diese innere Klarheit nicht da war, was möchte ich eigentlich, wie möchte ich eigentlich, dass mein Kind aufwächst? Was ist mir das Wichtigste im Leben meines Kindes? Wobei möchte ich es wirklich begleiten? Wenn wir diese Klarheit nicht haben, suchen wir uns natürlich irgendwelche Kontexte und andere Menschen, die das für uns beantworten. Aber wir müssen die ja in uns spüren. Und wenn Eltern die nicht haben und dann ihre eigenen Ideen so in den Kontext hinein projizieren und dann das Vertrauen fehlt, das Vertrauen ins Leben und das Vertrauen in sich selbst, dann entsteht sowas. Natürlich kann so eine Kritik jetzt so ein Team total beschäftigen und Ressourcen binden ohne Ende. Und mir war es total wichtig, dass wir als Team diesen Weg daraus gefunden haben. Weil bei uns arbeiten Menschen, die jeden Tag so sehr ihr Bestes geben und ihr Herz öffnen für die Kinder und ständig nach gleichwürdigen Lösungen finden und gleichwürdige Dialoge führen mit den Kindern. Und die waren wirklich betroffen davon. Die waren wirklich verletzt und traurig darüber, dass sie so sehr nicht gesehen wurden natürlich. Ne? Und es war wichtig, sie da rauszuführen auch einfach und auch mich selbst da rauszuführen natürlich. Und es hat auch nichts gebracht, dass wir den Eltern die Spiegelungen durch unseren Blick angeboten haben, weil irgendwas in ihnen auf diesem Punkt der Angst so sehr beharrt hat. Diese Angst, dass persönliche Grenzen ihres Kindes oder seine Integrität verletzt werden könnte, wenn die Führung klar bei den Erwachsenen liegt. Und es war einfach wirklich so eine ganz tiefe Angst vor Grenzverletzungen aus der eigenen Kindheit, die unbearbeitet und unbewusst war und die auf das Kind dann übertragen wurde. Also eine klassische Übertragung. Trotz der Kritik und Unzufriedenheit haben diese Eltern aber intensiv an unserem Kontext festgehalten und haben sehr viel Raum eingenommen, oder wir haben den Raum ihnen auch gegeben, bis wir verstanden haben, dass es einfach Menschen gibt, die sich neue Kontexte für ihr Kind aussuchen, um zu vermeiden, dass ihnen dieselben Verletzungen zuteil werden, die sie in ihrer Kindheit erlebt haben. Aus Angst davor, ihr Kind jemandem anzuvertrauen, prinzipiell, suchen sie freiere Kontexte, freie Schulen, Elterninitiativen und andere offene Konzepte, weil sie hoffen, dass ihr Kind dort mehr selbst bestimmen kann. Ist ja auch total nachvollziehbar. Und dürfen wir auch alle in uns selbst prüfen. Diese Anteile hatte ich auch und habe ich auch und mit denen bin ich in Kontakt. Es ist wichtig, dass wir mit diesen inneren Verletzungen von uns in Kontakt sind oder uns immer wieder in Kontakt bringen und schauen, was ist gerade mein Motor? Gucke ich gerade wirklich auf mein Kind? Oder bin ich gerade aus meinen reaktivierten alten Verletzungen, wird mein Blick auf das Kind, auf mein eigenes Kind getrübt? Natürlich, und das ist Liebe, ne? Wir wollen unser Kind schützen. Also hat total seine Berechtigung. Meiner Beobachtung nach geht es überwiegend um die Wunde der in der eigenen Kindheit nicht wahrgenommenen und verletzten persönlichen Grenzen und einer daraus resultierenden Angst vor anderen Erwachsenen und davor, was sie dem eigenen Kind antun könnten. Ich möchte betonen, dass diese Entwicklungsphase, in der die Steuerung über Verletzungen der eigenen Kindheit in der es eigentlich ja um Traumaheilung geht, ja, also eigentlich sucht man ja diese alte Verletzung, die sucht sich ja eigentlich eine neue Wiederholung der Erfahrung, die anders ausfällt, damit wir das bewältigen können. Das ist ja das, was eigentlich bei den Eltern passiert. Dass die aber diese Entwicklungsphase von Menschen, dass die einen ganz eigenen Umgang braucht. Es ist wichtig zu erkennen, dass Menschen, die diese Themen und Verletzungen in sich noch nicht sehen wollen oder können, dass die eine wahnsinnig hohe Wirkkraft haben, andere durch ihre manifeste Angst in einen Sog hineinzuziehen. Andere, die auch wenig Orientierung haben und die deshalb wahnsinnig schnell mit dieser Angst mitschwingen. Ja, also es ist ja auch eine nervensystemische Geschichte. Die gehen dann direkt, zack, auch in diese Angst rein. Zugleich ist wichtig, dass wir sehen, sie reagieren aus Angst. Sie handeln nicht bewusst und sie nehmen oft nicht wahr, dass sie dabei Grenzen überschreiten und ihr Verhalten unangemessen wird. Das heißt jetzt wirklich, je mehr Raum wir ihnen geben, desto mehr nehmen sie natürlich ein und sie sehen ihre Sicht als die einzig richtige und sind für einen Austausch mit anderen Perspektiven kaum offen. Natürlich, weil sie ja auch den Glauben haben, dass ihr Kind durch die anderen Perspektiven bedroht wird. Und es ist wichtig, dass wir auf die Kinder schauen. Wie reagieren Kinder auf diese Anspannung? Das ist natürlich ein riesen Solidaritätskonflikt für die Kinder. Weil sie ja von den Eltern hören, dass die Lernbegleiterinnen in der Schule nicht richtig mit ihnen umgehen oder halt auch einfach die Angst spüren und keine gesunde Bindungsübergabe von den Eltern an die Mitarbeitenden stattfinden kann. Die Eltern nehmen wirklich nicht wahr, wie sie ihre Kinder damit belasten, weil die so in dieser Angst drin sind. Und es ist so wichtig zu erkennen, dass solche Menschen und Situationen klar begrenzt werden müssen. Gerade natürlich, wenn wir eine Organisation haben, die wertebasiert agiert. Es geht natürlich um den Schutz der Kinder, um den Schutz des Raums und den Schutz der Werte. Sowie auch die Ressourcen des Teams. Und es braucht gleichzeitig den Respekt davor zu erkennen, wo dieser Mensch gerade steht und dass wir nicht das Recht haben, diese alten Themen jetzt auf so eine Weise sichtbar zu machen. Das ist natürlich nicht unser Recht. Es ist wichtig, dass wir in unseren Grenzen klar bleiben und es bei dem anderen lassen und gleichzeitig unseren Raum bewahren und schützen und hüten. In Organisationen, und das ist nicht nur bei uns so, das ist ein wirklich wichtiges Thema, auch im Kinderschutz wurde das immer wieder erforscht, in Organisationen, in denen die Themen der Erwachsenen so viel Raum einnehmen, dass der Blick auf das, was die Kinder brauchen, immer mehr verengt wird, braucht es ganz aktiv und bewusst wieder den Fokus zurück auf die Kinder. Eltern brauchen die Klarheit, dass sie sich in den pädagogischen Raum und die Werte, wie sie mit den Kindern gelebt und ausgestaltet werden, nicht einmischen können, weil das so hochgradig komplex ist und so viel Wissen und Beziehungserfahrung da drin steckt und zum Beispiel bei uns so viel Reflexion im Team, das kann man überhaupt nicht nach außen verdeutlichen, was in einer Mikrosituation stattfindet. Natürlich, wenn man Seiten darüber schreibt, aber nicht in einem kurzen Gespräch mit Eltern. Kinder brauchen gleichzeitig die Sicherheit, dass der Raum der Schule geführt und verantwortet wird von integren Erwachsenen, die zu ihrem Bestmöglichen, zum Bestmöglichen der Kinder zusammenwirken und immer wieder bereit sind, von den Kindern zu lernen, ohne dabei jemals die Führung und Verantwortung an die Kinder abzugeben. Und die Kinder brauchen das Vertrauen ihrer Eltern in diesem Kontext. Und wir dürfen eben wirklich verstehen, dass das, was ich erzähle, jetzt nicht einfach eine Fallstudie ist, sondern dass alle Menschen, auch die, die gerne ein wertebasiertes Leben führen möchten, durch blinde Flecke, durch Verletzungen unserer eigenen Vergangenheit, dass wir zurückgeworfen werden können in diese reaktiven Überlebensmuster. Und dass wir dann aussteigen. Und dass dann einfach nur, dass wir aus Angst reagieren und nicht mehr wirklich empfänglich sind. Und in solchen Fällen müssen wir uns entscheiden, dass wir zum Schutz der Kinder und des eigenen Raums dann in erster Linie klare Grenzen gegenüber den Eltern setzen dürfen und müssen. Und jetzt sind wir wieder auf der individuellen Ebene. Dazu müssen wir eben jederzeit in der inneren Kraft stehen, uns zu erlauben, Nein zu sagen zu anderen. Und dies in aller Klarheit bei Unverständnis und Gegenwind. Es ist gar kein Problem, dass wir das früher nicht gelernt haben. Und doch ist es eindeutig ein Weg, den wir zurückzulegen haben. Solange wir keine klaren Grenzen setzen können, sind wir wirklich Opfer dessen, was andere wollen, tun, wahrnehmen oder nicht. Nicht Nein sagen zu können, kann wirklich nur ein großes Stück Selbstaufgabe mit sich bringen. Es gehört existenziell zu unserer Eigenverantwortung, Nein sagen zu können und das zu lernen. Prinzip der Priorisierung. Okay, ich mache jetzt diese Folie, die diese beiden letzten Prinzipien zusammenfasst. Und ich glaube, ihr könnt das nicht gut lesen, ne? Okay, cool. Wo braucht es die Werte am zentralsten? Wir sind weiterhin auf der Organisationsebene der Schule. Jesper Juhl, das fand ich so spannend. Er hat ja einfach immer betont, und daran habe ich mich auch die ersten Jahre ausgerichtet innerlich, weil ich das auch komplett in mir so fühlen und wahrnehmen konnte, wie wichtig das ist. Er hat ja betont, dass wir uns in persönlicher Sprache jenseits von Rollen begegnen sollten, um uns wirklich authentisch und eigenverantwortlich aufeinander beziehen zu können. Dass wir nicht uns verstecken hinter der Rolle, ja, ich bin Lehrerin, deswegen weiß ich eh alles, sondern ich bin Mensch in erster Linie und ich gebe mich hier ins Spiel des Menschseins hinein. Es ist aber wichtig, dass wir in Organisationen, in denen wir die Bildungs- oder Betreuungsverantwortung für Kinder tragen, bemerken, wenn das noch nicht möglich ist. Und das war wirklich total wichtig für uns, das festzustellen und zu lernen in unseren Prozessen. Wenn noch nicht die emotionale Reife, ein ausreichender Selbstkontakt und vor allem noch nicht genug Eigenverantwortung entwickelt ist bei Erwachsenen, entsteht ohne Rollenerwartung und Rollenklarheit leicht Grenzenlosigkeit. Oder, was ich beschrieben habe, diese Verschiebung des Fokus auf die Erwachsenen-Themen und auch sehr gut erforscht in der, im Bereich des Kinderschutzes in Organisationen, in Elterninitiativen und so weiter, die flachere Hierarchien haben. Auf Basis flacher Hierarchien entstehen verdeckte Machtstrukturen. Und es ist unheimlich wichtig, dass wir in solchen Kontexten an diesem Entwicklungsstadium von Menschen, dass wir es einfach sehen, so ist es, und dass klar ist, wo die Führung liegt und dass Führung und Verantwortung klar verankert sein müssen bei einzelnen Personen, die sie auch tragen können und die sie auch tragen dann. Weil wenn das nicht passiert, dann passieren in diesen abgeflachten Hierarchien, finden diese verdeckten Machtübernahmen statt von einzelnen Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja? Ah, voll gut, ja. Genau. Und dann irgendjemand hat die Macht sozusagen und regiert oder entscheidet. Aber entweder ist es manipulativ, entweder ist es subtil oder es ist eben offen, klar, zurechenfähig. Und dann kann man auch sagen, hier, mir gefällt nicht, was du machst. Und man kann auch die Person damit konfrontieren. Und die Verantwortung ist einfach super klar an Rollen gebunden. Und das ist so, so zentral. Weil wenn solche Prozesse stattfinden, dieses persönlichen Vermischungen passieren, ja, und Eltern sich nicht mehr, also den Raum der Institution, der Organisation nicht mehr wahren, sondern sich da ständig reinhängen, dann wird dieses Persönliche und dieses Nicht-Rollenförmige eben nicht befreiend, sondern belastend. Und dafür sind Kinder extrem empfindlich. Und wen wir dabei preisgeben, sind die Kinder. Und das dürfen wir wirklich verstehen. Dass es nicht gesund ist, sondern dass wir in dem Moment, dass die Kinder nicht primär authentische Erwachsene brauchen, ist natürlich schön, sondern in allererster Linie berechenbare Erwachsene, regulierte und verantwortlich handelnde Erwachsene, die innerlich tragfähig sind, also die für ihre eigenen Gefühle, Gedanken und Handlungen wirklich die Verantwortung übernehmen. Das ist viel wichtiger noch für die Kinder. Und in solchen Fällen, wenn Menschen sich da bewegen, dann ist es wichtig, dass traditionelle Rollen wieder stärker in den Vordergrund gestellt werden, weil sie stabilisieren. Weil sie das System stabilisieren und weil sie dann auch wieder behüten können, dass die Werte mit den Kindern wirklich gelebt werden können, ohne dass da ständig jemand reinfunkt, der irgendwas verschieben möchte oder verschiebt. Und es schafft natürlich auch Vorhersagbarkeit, sichert Zuständigkeit und Verantwortung ab und sorgt vor allem, was so wichtig ist in pädagogischen Kontexten, wissen wir alle, für ein ausgewogenes Nähe-Distanz-Verhältnis. Und diese Feststellung gilt für alle Bildungs- und Betreuungsorganisationen, in denen es um Kinder geht. Und gerade dann, wenn Menschen neue Wege beschreiten wollen, ist es wirklich eine typische Falle, dass man dann zu viel Erwachsene-Themen reinträgt und es über die Kinder ausschüttet. Es braucht also wirklich die Klarheit in der Führung, wer vertritt die Werte, wer definiert die Werte, wer entscheidet, wie viel davon wird gerade gelebt und auch nicht. Wer verkörpert sie jedoch auch vor allem in innerer Haltung und hält diese Haltung in Form einer Kultur in der Organisation immer wieder genau dort lebendig, wo es sie am zentralsten braucht. Das heißt, unser Ziel war natürlich, die Werte mit allen zu leben, auch mit den Eltern. Ich hatte schon vor Schuleröffnung einen Elternkurs entwickelt, dass die Eltern die Werte in der Tiefe verstehen können, dass die Eltern ihre Themen für ihre Themen Raum bekommen und so weiter. Nur, wenn es dann in so eine Richtung geht, ist es wieder wichtig zu gucken, wo brauchen wir die Werte am dringendsten und worum geht es eigentlich und wieder darauf zurückzukommen. Das heißt, es braucht immer wieder klare Grenzen und auch gelegentlich Ausschlüsse, wenn Grenzen nicht geachtet werden immer wieder. Und es braucht die Klarheit der Führung, Werte nicht als absolute Größe oder als Zielgröße zu verstehen, die wir zu verfolgen haben, sondern immer wieder bewusste, kleine, graduelle Hineinbewegungen zu ermöglichen. Es kann sein, dass wie bei uns, um die Werte auszubalancieren und sie mit den Kindern und innerhalb der Teamkultur ausbalanciert leben zu können, entschieden werden muss, dass der Fokus auf die Eltern bezüglich der Werte sich verändern muss und es hier zunächst einmal sehr viel mehr Rollenförmigkeit in der Begegnung braucht, um den Raum für die Kinder und für das Team so abzusichern, dass dort die Balance nicht ins Wanken gerät. Wo braucht es die Werte also zum am zentralsten gerade? Manchmal müssen hier Entscheidungen getroffen werden, damit das gesamte System nicht die Balance verliert. So, das waren in der Gesamtheit die Werte, die Prinzipien, die wir brauchen, um, also in meinen Augen sehr gut gebrauchen können, um uns in die Verkörperung der Werte hineinbewegen zu können. Wir haben die uns jetzt einmal eben ganz viel in Bezug auf uns selbst angeschaut, im Umgang mit uns selbst und eben auch auf der organisationalen Ebene, um auch zu sehen, systemisch, welche systemischen Aspekte gibt es da, die wir uns anschauen können, die wichtig sind. Und wie wir aus der Kontaktlosigkeit immer wieder in den Kontakt kommen können. Weil wenn Menschen zum Beispiel aus reaktiven Mustern, aus Angst oder so heraus handeln, dann bringt das ja auch eine absolute Kontaktlosigkeit mit sich. Für diesen Menschen innerlich und natürlich auch für uns, die im Kontakt mit diesen Menschen sind. Weil der ist ja nicht mehr im Hier und Jetzt. Der ist ja ganz in so eine alte innere Gefühlswelt von früher abgerutscht. Okay. Ich habe jetzt hier zwei Folien, die sind auch auf meiner Homepage zum Downloaden. Das sind einmal die Prinzipien für die Kinder und das sind die hier einmal für die Erwachsenen. Und bitte an alle Männer, lasst euch so sehr nicht davon stören, dass da immer Frauen auf diesem Bild sind. Es hat nichts zu bedeuten. Und es ist für euch alles ganz genauso. Nur, ihr seht ja, manche Bilder waren so schon etwas überfrachtet und wenn man da jetzt noch einen Mann dazu genommen hätte. Denkt euch die Männer auf jeden Fall mit, wirklich. Also, soll keine Vereinseitigung sein. Also, nochmal als Zusammenfassung. Worum geht es wirklich bei einem Leben, das sich an eigenen Werten ausrichtet? Ja, es geht ja nicht um die Werte von Jesper Juhl dann die ganze Zeit so. Es geht ja darum, warum lieben wir diese Werte so? Weil die Menschlichkeit verkörpern, weil die ein positives Menschenbild beinhalten, weil sie uns zeigen, wie geht entstrickte, freie, echte Beziehungen miteinander in Verbindung mit uns und den anderen. Ja, also Werte, die Menschlichkeit und menschliche Verbindung wahrhaftig schätzen. Was wir brauchen, ist, dass wir uns immer wieder in demütiges Nichtwissen begeben. Dass wir zulassen, Prinzipien zu vergessen und uns wieder auf den alten, bekannten Weg begeben haben, und in Frieden und Liebe damit sind. Wie verständlich, dass uns das passiert. Wir verlassen diesen Weg leichter, wenn wir uns auch hier mit Mitgefühl und annehmend verständnisvoll begegnen. Es geht darum, dass wir uns immer wieder daran erinnern, dass wir Lernende sind im großen Spiel des Lebens. Dass wir auf dieses Spiel des Lebens zählen dürfen. Dass wir ihm vertrauen dürfen. Und auf uns, unseren Weg und darauf, dass wir unser Bestes geben, wirklich verlassen dürfen. Dass wir immer wieder den richtigen Weg wählen. Und wenn wir einen anderen gewählt haben, wertschätzen, dass dieser andere alte Weg uns mehr dient als der vermeintlich richtige, wenn wir wieder Neues aus ihm lernen. Auch das zeigt, dass es keine Fehler gibt auf diesem Weg. Ich sage das nochmal. Wenn wir diese Prinzipien und diese Werte und alles, wenn wir das verlassen, dass wir in dem Moment wirklich verstehen, also nicht in die Selbstabwertung gehen von wegen, oh, jetzt bin ich wieder so, oh, voll blöd, wieder in diese Falle und jetzt habe ich wieder altes Muster und so voll reaktiv agiert, sondern sehen, dass das gerade passiert ist, dass ich das gerade gemacht habe, ist besser, als wenn ich es nicht gemacht hätte, wenn ich daraus lerne. Das heißt, es ist wirklich nicht schlimm. Es ist wirklich positiv. Das geht um eine ganz andere innere Haltung. Und dass wir wieder Neues daraus lernen. Und dass wir üben, Tag für Tag. Wir dürfen begreifen, dass wir von ganz woanders herkommen und dass jeder Schritt in die Richtung, in der wir annehmend, liebevoll, weich und klar sehen und benennen, was da ist und es da sein lassen, dass das ein Riesengeschenk für uns und für andere ist. Und wir dürfen auch begreifen, dass auch unsere früheren Erfahrungen, die schmerzhaft waren in unserem Leben, ein Geschenk sind. Und dass der Weg selbst es ist, der uns lehrt und der genau so sein soll. Es muss nicht anders sein für uns und auch nicht für unsere Kinder. Es gibt keine Fehler und es gibt keine Schuld. Oder wie Matthias immer sagte, Schuld gehört in die Kirche. Und Fehler sind nur dazu da, uns einmal mehr zu lieben. Lasst es uns einfach umdefinieren, wenn wir einen Fehler machen und merken, wow, jetzt kommt wieder dieses alte Gefühl, oh, hätte ich nicht machen sollen. Einfach Liebe dazu. In Liebe darauf antworten. Fehler sind da, um zu verstehen, gepaart mit Verantwortungsübernahme. Es ist einfach nur ein Geschenk zu wachsen. Und es wäre mir wirklich eine große Freude, wenn einige von euch hier die ein oder andere Inspiration mitnehmt, sodass die Werte wieder wirklich als Leitsterne leuchten können. Und wir diesen Abweg erkennen, wenn wir uns auf den begeben und nicht weitergehen auf dem Weg, uns diesen zu unterjochen und sie wieder als große Zielgröße zu definieren, sondern wirklich uns Stück für Stück und graduell da hinein zu bewegen, um die Werte wirklich lebendig werden zu lassen, immer mehr. Und ich sehe uns einfach wie Menschen, die sich jetzt in Deutschland verteilen oder vielleicht auch darüber hinaus und es dort überall einfach weitertragen, diese Haltung und diese Werte. Und so strahlen wir ja aus. Und so möchte ich einfach hoffnungsvoll enden. So verändern wir ja auch alle jeden Tag ein Stückchen die Welt, wenn wir so fühlen, denken und handeln. Und ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuhören.